Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im ersten Buch Mose, im Buch Genesis, im 8. Kapitel. Dort heißt es: So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Amen. Liebe Gemeinde, die Sommerzeit ist nun endgültig passé. Ganz offiziell, auch die Uhren sind wieder zurückgestellt. Der innere Zeiger hat das in den letzten Wochen wahrscheinlich schon längst getan. Der stürmische Herbst bläst die Blätter von den Bäumen und wieder beginnt ein anderes Leben. Nicht nur die Gartenmöbel werden ins Haus geholt, sondern wir selbst verlagern uns von außen nach innen. Das hat sein Gutes. Wir werden wachen, lesen, lange Briefe schreiben und in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben, so schreibt es Rilke auf. Und dann, in beruhigender Verlässlichkeit, wechseln die Farben noch einmal. Und das Winterdunkel leuchtet wieder im Kerzenschein. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wie gut das ist. Und auch der Wechsel von Tag und Nacht entfaltet immer wieder seine heilsamen Kräfte. Selbst nach dem misslungensten und zerstrittensten Tag darf man sich am Ende wieder in die Kissen zurücksinken lassen. Tag und Nacht kommen wieder und wieder, bis auch die aufgescheuchte und schlaflose Seele sich von neuem endlich diesem gnädigen Rhythmus anvertrauen kann. Die Geduld dieses Wechsels ist unerschöpflich. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Die biblische Überlieferung erkennt in diesem Schöpfungstakt einen Gnadenraum, den Gott hineinsetzt ins Chaos und in die Unbeständigkeit. Und wir haben uns so sehr an ihn gewöhnt, dass er für uns ganz selbstverständlich ist, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass er uns entzogen werden könnte. Aber ist er wirklich so sicher und beständig, auch heute noch? Kann man sich bei all den Verschiebungen, die wir in unseren Tagen erleben, auf diese Verheißung gewissermaßen wie auf eine Bestandsgarantie verlassen? Der Predigttext erinnert uns daran, dass dieser Gnadenraum der Schöpfung einer großen Katastrophe abgetrotzt ist. Die Geschichte von Noah und der Arche wird in Kinderbüchern gerne bunt und lustig bebildert, aber man hört dieser Überlieferung noch den ernsten Nachhall eines großen Erschreckens. Über der Geschichte des Menschen schwebt die reale Möglichkeit, dass sie endet. Das Buch Genesis erzählt, dass Bosheit und Gewalt überhand genommen hatten und schildert, wie Gott diesen Menschen, der einfach keinen Frieden halten konnte, wie er ihm seine Existenzberechtigung entzieht. Es reute ihn, so heißt es, dass er den Menschen gemacht hatte. Und dann kommen die Wasser, dann kommt die Flut. Aber ebenso mächtig wie das Erschrecken ist das Erstaunen darüber, dass das eben nicht das absolute Ende war, sondern dass dem Menschen ein neuer Anfang geschenkt wurde, obwohl er selbst ja der gleiche geblieben ist. Die nachsintflutliche Welt wird bis heute von jenem vorsintflutlichen Menschen bevölkert, dem Menschen, dessen Herz noch immer das gleiche geblieben ist. Hat es eine solche Menschheit überhaupt verdient, zu überleben? Mit so viel Gewalt? Mit so viel Grenzenlosigkeit? Das ist die Frage, die damals im Raum stand und die sich im Grunde bis heute stellt. Unter dieser Frage tut sich ein schauderhafter Abgrund auf. Diese Frage aber wird in der Tiefe des Herzens Gottes beantwortet. Gott sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Was auch immer man von dieser inneren Wendung Gottes halten mag, in diesen Worten wird die Ahnung wachgehalten, dass sich der Mensch im Grunde einer großen Schonung verdankt. Dass wir alle von einem Konto leben, auf das wir selbst nicht eingezahlt haben. Und dass dieses Konto erstaunlich belastbar ist. Wenn wir wirklich ernten müssten, was wir säen, würden wir alle längst nicht mehr leben. Gott lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute, sagte Jesus. In dieser Grundakzeptanz Gottes für den Menschen, mit all den Möglichkeiten, den Guten wie den Schlechten, liegt, nach der Auffassung der Bibel, der innere Grund für eine Humanität, die dieser Schöpfung eingestiftet ist. Kosmologen nennen es in ihrer Weise das anthropische Prinzip des Universums. Eine Güte waltet in ihr, die trotz allem immer wieder das Leben ermöglicht, selbst uns, selbst den verirrtesten Menschen. Manche werden allerdings fragen, ob das Bild vom Menschen, das hier gezeichnet wird, nicht allzu finster ist. Ist der Mensch im Kern nicht doch gut, entwicklungsfähig? Und sind wir heute nicht weiter als vor 2500 Jahren? Der Vers über das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, das Böse ist von Jugend auf, es hat durchaus zwiespältige Folgen gehabt in der Geschichte. Aus ihm wurde dem Menschen eine wesensmäßige, eine grundsätzliche Bösartigkeit attestiert und damit auch Erziehungsmethoden gerechtfertigt, die das Ziel hatten, den menschlichen Willen zu brechen und nicht weniger autoritäre Staatswesen der Vergangenheit und der Gegenwart zielten und zielen darauf ab, den Menschen hart in die Schranken zu weisen, weil man den Menschen zutiefst misstraut und nichts Gutes von ihm erwartet. Der Bibel wird das alles nicht gerecht, denn der biblische Realismus wollte das Wesen des Menschen nicht negativ festlegen. Gott sagt nicht, der Mensch ist böse von Grund auf. Er sagt, das Dichten und Trachten, also das Wollen und Wünschen, das Begehren und Entscheiden der Menschen, ist von Anfang an gefährdet, steht in einem Gefälle. Es ist von Beginn an fähig, maßlos zu werden und sich in ein Handeln zu verstricken, das anderen schadet. Von Kindesbeinen an besteht diese Gefährdung. Und die Erfahrung zeigt, dass sich diese negative Möglichkeit auch tatsächlich immer wieder realisiert. Und genau das wird eben nun im Gegensatz zu den biblischen Zeiten zu einem Problem. Auch zu einem Problem für diesen geschenkten Gnadenraum der Schöpfung. Denn die Macht des Menschen ist heute unendlich viel größer als zu allen Zeiten. Nach und nach wächst die Einsicht, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter heute sehr wohl vom Dichten und Trachten des menschlichen Herzens abhängen. Wir erleben, wie sich durch den Menschen die Grundkonstanten des Klimas verschieben, wie sie immer öfter ihr gewohntes Maß überschreiten und ihren Rhythmus verlieren. In manchen Regionen wird die Hitze so maßlos, dass darin keine Saat und keine Ernte mehr möglich sein wird auf lange, lange Zeit, wenn überhaupt jemals wieder. Und in anderen Regionen sind wiederkehrende Sintfluten schon die Regel und nicht die Ausnahme. Die göttliche Zusage nach der Sintflut ist keine Bestandsgarantie des Planeten, kein religiöses Beruhigungskissen, das uns in Sicherheit wiegen sollte. Wir wissen heute fast alles über die Auswirkungen unseres Handelns und blenden es doch immer wieder kollektiv aus und kümmern uns um Dinge, die jetzt scheinbar viel wichtiger sind. Ich ertappe mich selbst bei dem Gedanken, so schlimm wird es schon nicht werden. Und manchmal kommt es ja dann auch nicht so schlimm. Und dennoch, wir erleben, dass nach und nach sich die Grenzen verschieben. Man gewöhnt sich ja an den Gedanken, dass sich das Klima wandelt. Bis dann die Flüchtlinge aus den Dürrezonen vor unseren Grenzen stehen. Bis dann die Stürme gar nicht mehr aufhören wollen. Und wenn sie dann dennoch vorbeigehen, dann geht man zur Tagesordnung über. Wann erschrickt man eigentlich noch wirklich in unserer Zeit? Manchmal vielleicht, wenn ein amerikanischer oder nordkoreanischer Präsident plötzlich rabiate kriegerische Rhetorik pflegt, zuckt man vielleicht einen Augenblick zusammen und denkt, ja, wenn jetzt wirklich die Atombomben fliegen würden. Aber dieses Erschrecken währt nur einen kurzen medialen Augenblick. Haben wir uns an die Fantasien apokalyptischer Schreckensszenarien schon so sehr gewöhnt, dass wir sie gar nicht mehr ernst nehmen können? Wie sollen wir uns noch orientieren? Wie sollen wir uns mit uns selbst und unseren Reaktionen noch zurechtfinden? Was sollen wir tun? Liebe Gemeinde, dieser Sonntag ist der Sonntag der guten Ordnungen und Gebote Gottes. Er steht im Kirchenjahr ziemlich am Ende. Dieser Sonntag, diese Gebote Gottes, die guten Ordnungen, das alles hat sehr viel mit unserer Geschichte von der Sintflut zu tun. Denn nach der Sintflut, so erzählt die Bibel, wurde der erste Bund zwischen Gott und den Menschen geschlossen. Und da gab es ein Gebot, was über allem stand. Du sollst kein Blut vergießen. Die Schonung, die Gott nach der Sintflut dieser Welt und dem Menschen gewährt, diese Schonung soll der Mensch seinen Mitgeschöpfen und der ganzen Schöpfung gewähren. Und man darf die Gebote Gottes des Alten Testamentes durchaus als eine Ethik der Schonung, der Verschonung verstehen und lesen. Wir leben in einer Zeit, in der das Reden über Gebote schwer ist, uns schwer fällt. Denn das Leitbild unserer Kultur ist das freie Individuum, das sein Handeln von seinen Bedürfnissen her bestimmen lässt. Und das hat ja auch seinen Sinn. Auch die Reformation, die wir feiern, feiert dieses befreite Individuum. Aber dieses Du sollst nicht der 10 Gebote, das klingt in unseren Ohren nur noch altbacken und vielleicht sogar autoritär. Und uns, auch uns Christen, ist der tiefe Respekt früherer Generationen vor diesen Geboten verloren gegangen. Vielleicht können wir das Rad an dieser Stelle nicht einfach zurückdrehen. Aber gerade in den Zeiten, in denen wir so oft nicht wissen, was richtig und falsch ist, in der die Folgen unseres Handelns nicht einfach abschätzbar sind, ist es eine Chance, die orientierende Kraft der biblischen Gebote wirklich wieder zu entdecken. So viele Generationen haben viel Energie investiert, diese Gebote auf konkrete Situationen hinauszulegen und die Grenzen, die in ihnen formuliert werden, die Tabus, die in den Geboten ausgesprochen werden, die Achtung, die darin eingefordert wird, sie ist von einer Weisheit getragen, die uns verloren ging. Vom ersten bis zum letzten Gebot, vom Sabbatgebot bis zum Gebot gegen die Scheidung der Ehe, all das geht davon aus, dass es gut ist, sich selbst zu begrenzen. Begrenze dich so, dass auch der andere leben kann, überleben kann. Und verschone die Mitmenschen und Mitkreaturen vor deinem unbegrenzten Zugriff. Denn der Zugriff, das ist die Haltung der Gegenwart. Wir sind alle zutiefst davon geprägt. Unser Denken, unser Wirtschaften, unsere Kultur. Der Zugriff, er gewährt uns das Recht, den anderen zu verwenden, ihn zu vernutzen, egal was mit ihm wird. Es kann so gnadenlos sein. Im Hören und Tun der Gebote aber könnten wir am Schonungswerk Gottes wieder teilnehmen. Liebe Gemeinde, ist also doch alles vom menschlichen Handeln abhängig? Ist die göttliche Verheißung, die Zusicherung nicht wertlos geworden im Angesicht dieser menschlichen Möglichkeiten? Hat es unsere Menschheit wirklich verdient, weiterzuleben, wenn wir selbst die Grundpfeiler des Schöpfungswerkes durch unser Dichten und Trachten, das so unbegrenzt ist, nach und nach zerstören? So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau, den Frauen seiner Söhne, dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Welten kommen und vergehen. Gott gewährt nicht ewigen Bestand. Es heißt, solange die Erde steht. Aber die Zukunft seiner Geschöpfte wird dennoch nicht im menschlichen Herzen entschieden, sondern in den Tiefen des Herzens Gottes. Und dieses Herz sagt ja, trotz allem, immer noch. Es eröffnet immer wieder einen neuen Anfang. Die Geschichte von Noah ist die Geschichte des Überlebens. Und diese Geschichte wird durch Jesus Christus selbst fortgeschrieben, auch über das Bestehen dieser Welt hinaus. Er nahm, so weiß es der Glaube, unser fehlgehendes Herz auf sich und seine Folgen, damit wir verstohlen bleiben. In ihm wartet selbst nach der allergrößten Katastrophe, dem Tod, ein neuer Anfang. Er ist der erste Überlebende einer neuen Schöpfung. An jedem Tag aber, der uns noch geschenkt wird, solange unsere Erde steht, dürfen wir uns als Erben der Überlebenden verstehen. Dürfen den Tag, jeden neuen Tag, als ein unverhofftes Geschenk entgegennehmen. Dürfen immer wieder aus der Enge unserer Befürchtungen, Sorgen und unserer Gleichgültigkeit ins Weite treten. Wir dürfen wie Noah Gott einen Altar des Dankes bauen für diese geschenkte Zeit. Für die Nächte und Tage, die noch kommen in unserem Leben, für den Herbst und den Winter, den Frühling und den Sommer, die noch kommen werden. Und wir dürfen und sollen einander leben lassen in den Grenzen, die uns gesetzt sind und die so viel Raum lassen, das Gute tagtäglich neu zu empfangen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.